Hallo und willkommen zu unserer neuen Analyse. Heute schauen wir uns mal ganz genau an, was die Welt der mobilen Apps in Deutschland so im Jahr 2025 bewegen wird.
Mhm.
Wir haben uns dafür eine wirklich detaillierte Marktanalyse vorgenommen, vor allem von Some Solutions. Und die zeichnet, ich muss sagen, ein echt spannendes Bild.
Das kann man so sagen. Es fühlt sich an wie eine Art Goldrausch, gerade im Finanzbereich. Und wir wollen heute für dich herausfinden, welche Technologien stecken da eigentlich dahinter? Was macht diesen Boom möglich? Und vor allem, was bedeutet das für fast jede andere Branche?
Genau. Um meine Hausnummer in den Raum zu werfen, der deutsche Smartphone-Markt soll 2025 ein Volumen von 40,1 Milliarden Euro erreichen. Wow.
Lass uns also mal schauen, wo dieses ganze Geld herkommt und wohin es fließt. Ja, und diese 40,1 Milliarden sind ja viel mehr als nur eine Zahl in einem Geschäftsbericht. Das ist gelebter Alltag.
Wie meinst du das?
Naja, deine Quellen zeigen ja, dass 82% der Deutschen über 16 ein Smartphone haben. Und die können sich ein Leben ohne kaum noch vorstellen.
Stimmt.
Das ist ja kein Nischenmarkt mehr. Das ist für die allermeisten Menschen die zentrale Schnittstelle zu ihrem Leben geworden.
Absolut. Und die Leute verbringen ja auch ordentlich Zeit damit. Bei den 16- bis 29-Jährigen, da sind es im Schnitt 229 Minuten am Tag.
Hm.
Also fast 4 Stunden. Das klingt für mich, erstmal nach verdammt viel.
Ja, das ist es auch. Aber interessanterweise, im internationalen Vergleich ist das fast schon zurückhaltend.
Ach wirklich?
Ja. In den USA zum Beispiel, da verbringen Teenager über 7 Stunden am Tag am Smartphone.
7 Stunden. Okay, was die deutschen Zahlen aber zeigen, und das ist das Spannende, die Nutzung zieht sich wirklich durch alle Generationen.
Ja, das habe ich auch gesehen.
Bei den 30- bis 49-Jährigen sind es immer noch über 2,5 Stunden. Und selbst bei den über 65-Jährigen reden wir noch von 103 Minuten am Tag.
Das Gerät ist also wirklich überall.
Überall. Und die Leute sind auch bereit, dafür zu zahlen. Der Durchschnittspreis für ein neues Smartphone klettert 2025 auf 605 Euro.
Okay, das Spielfeld ist also riesig, es ist wertvoll. Und es gibt, was die Betriebssysteme angeht, einen ganz klaren Platzhirsch, oder?
Absolut. Android dominiert mit 68% der Verkäufe.
Und Apple? Apples iOS kommt auf 31%. Andere Systeme, na, die sind quasi nicht mehr existent. Aber jetzt kommt der Punkt, der mich in der Vorbereitung wirklich aufhorchen ließ. Die App-Installation. Ja, das ist der Kern der Sache. Wir reden hier von 871 Millionen Downloads.
In Deutschland?
In einem einzigen Jahr.
Eine gewaltige Zahl.
Riesig. Aber das wirklich Faszinierende ist ja nicht die Gesamtmenge, sondern die Dynamik innerhalb dieser Zahl.
Du meinst, was da genau runtergeladen wird?
Genau. Während nämlich die Installationen von Spiele-Apps sogar leicht zurückgegangen sind, ist ein Sektor förmlich explodiert.
Und da sind wir wieder diesem Goldrausch, den ich am Anfang erwähnt habe. Es geht um Finanz-Apps.
Mhm.
Die Zahlen sind ja fast unglaublich.
Sie sind es. Auf iOS-Geräten, also auf iPhones, ist die Zahl der installierten Finanz-Apps um 333% gestiegen.
333% der Deutschen. Absolut. Jahrelang galt doch dieses Credo. Über Geld spricht man nicht und schon gar nicht mit einer App. Ja, das war heilig. Und diese Zahl beweist, das ist vorbei. Für immer mehr Menschen ist das Smartphone der primäre, der vertrauenswürdigste Finanzberater geworden. Es ersetzt die klassische Bankfiliale. Wow, das rückt die ganze Diskussion in ein anderes Licht. Es geht nicht nur um Technik, sondern um einen, ja, fundamentalen Wandel im Verhalten.
Ganz genau.
Aber so ein Boom, der passiert ja nicht im luftleeren Raum. Welche Technologien stecken denn dahinter? Lass uns das mal in ein paar Themenblöcke packen, damit man den Überblick behält.
Gute Idee.
Der erste wäre für mich so etwas wie die neue hyperpersönliche Nutzererfahrung.
Das trifft es gut. Und das Fundament dafür ist ganz klar künstliche Intelligenz.
KI.
Ja, 72% der Deutschen nutzen ja schon KI-Funktionen, oft ohne es wirklich zu merken, sei es über Sprachassistenten oder Chatbots. Aber die wahre Magie, die passiert bei der Personalisierung.
Was heißt das konkret?
Naja, KI-Systeme analysieren dein Verhalten in einer App und passen Inhalte, Angebote oder sogar das Layout in Echtzeit für dich an.
Okay, aber mal ehrlich. Ist Personalisierung nicht oft nur ein schönes Wort für nervige Werbung oder für aufdringliche Push-Nachrichten?
Mhm.
Viele Nutzer fühlen sich davon doch eher belästigt als unterstützt. Wo ist denn da die Grenze zwischen hilfreichem Service und, ich sag mal, digitalem Stalking?
Das ist eine absolut berechtigte Frage. Und die Grenze, die verläuft genau da, wo du als Nutzer den Mehrwert nicht mehr erkennst.
Okay.
Schlechte Personalisierung ist, wenn dir eine App zum 5. Mal die Schuhe anzeigt, die du schon längst gekauft hast.
Ja, kennt jeder. Gute Personalisierung ist aber, wenn eine Banking-App dich warnt. Achtung, diesen Monat sind deine Ausgaben für Restaurants 30% höher als sonst und dir dann vielleicht sogar einen Sparplan vorschlägt. Ah, okay. Das ist ein echter Mehrwert.
Richtig eingesetzt kann so eine KI-gesteuerte Kommunikation das Engagement um bis zu 88% steigern, weil sie relevante Probleme löst, statt nur Lärm zu machen.
Verstehe. Ein anderer großer Baustein für diese neue Nutzererfahrung ist ja Augmented Reality, also AR.
Mhm.
Die Idee, digitale Informationen über die echte Welt zu legen, ist ja nicht neu. Aber ist das mehr als eine technische Spielerei? Lange war es das vielleicht, aber jetzt löst es echte Alltagsprobleme. Ich habe das neulich selbst erlebt. Ich wollte ein Sofa online kaufen.
Ja.
Und die AR-Funktion in der App, die kam mir erst wie ein Gimmick vor. Aber dann habe ich das Sofa virtuell in mein Wohnzimmer projiziert und sofort gesehen, das Ding ist viel zu wuchtig, es erschlägt den ganzen Raum.
Und du hast es nicht gekauft.
Genau. Das hat mir eine teure und extrem nervige Retour erspart. Und dieses Erlebnis haben viele. 40% der Verbraucher wären bereit, mehr für ein Produkt zu zahlen, wenn sie es vorher mit AR ausprobieren können. Es geht also um Kaufentscheidungen, um Sicherheit.
Ja, und auch um Freude. 32% der US-Nutzer geben an, sie nutzen AR einfach, weil es Spaß macht.
Das leuchtet ein. Und die ultimative Form der persönlichen Technologie sind dann wahrscheinlich Wearables, Smartwatches, Fitness-Tracker und so. Die sind ja direkt mit unserem Körper verbunden.
Exakt. Und sie haben sich von reinen Benachrichtigungsanzeigern zu echten medizinischen Assistenten entwickelt.
Also mehr als nur Schrittzähler.
Viel mehr. Sie sammeln permanent Daten, Herzfrequenz, Schlafqualität, Blutzucker. Für App-Entwickler ist das eine Goldgrube. Über Schnittstellen wie Apple HealthKit oder Google Fit können Sie Apps bauen, die eine wirklich personalisierte Gesundheitsvorsorge ermöglichen. Zugeschnitten auf den individuellen Körper.
Das ist der nächste Schritt.
Der nächste Schritt der personalisierten Erfahrung, ja? Okay, halten wir fest. Apps werden durch KI, AR und Wearables immer intelligenter, immersiver, persönlicher. Aber das ist ja nur die eine Seite. Die andere ist das Geschäft dahinter.
Mhm.
Und das führt uns direkt zu unserem zweiten großen Themenblock, die App als neuer Motor der Wirtschaft.
Und da müssen wir natürlich über Mobile Wallets und Zahlungssysteme sprechen.
Unbedingt. Das ist ja die direkte Konsequenz aus diesem Fintech-Boom. Und das ist erst der Anfang.
Was erwartet uns da?
Bis 2030, so die Prognose, werden digitale Geldbörsen 65% aller E-Commerce-Zahlungen weltweit ausmachen.
2/3.
Eine massive Verschiebung weg von traditionellen Zahlungsmethoden. Das Smartphone ist nicht nur ein Gerät, um etwas zu kaufen, es ist die Kasse.
Was ist denn da die nächste Evolutionsstufe? Also einfach nur das Handy an ein Lesegerät halten, das kann es ja nicht bleiben.
Die nächste Stufe ist die Verschmelzung des Bezahlvorgangs mit der physischen Welt. Angetrieben durch das Internet der Dinge, kurz IoT.
Gib mal ein Beispiel.
Stell dir Amazons Just Walk Out-Technologie vor. Du gehst in einen Laden, nimmst Produkte aus dem Regal und gehst einfach wieder raus.
Ohne zu bezahlen?
Doch. Ein System aus Kameras und Sensoren erkennt, was du eingepackt hast und deine App bezahlt automatisch. Das ist IoT in Reinform.
Wahnsinn.
Aber es geht ja weit darüber hinaus. Wir sprechen von über 18 Milliarden vernetzten Geräten weltweit. In der Logistik, wo ein Container seinen Standort meldet. In der Landwirtschaft, wo ein Sensor die Bodenfeuchtigkeit misst.
Oder in der Medizin, wo ein implantiertes Gerät Daten an die App des Arztes sendet.
Genau. Das heißt, die App wird zur Fernsteuerung für die reale Welt. Und all diese Geräte produzieren ja Unmengen an Daten. Was machen Unternehmen damit? Sie treffen damit bessere Entscheidungen. Das ist der Kern von Predictive Analytics.
Also vorhersagende Analyse?
Richtig. Anstatt sich auf Bauchgefühl zu verlassen, nutzen Unternehmen Algorithmen, um aus Daten Muster und zukünftige Trends abzuleiten.
Und das funktioniert?
Deine Quellen zitieren da eine faszinierende Gartner-Studie. 80% des zukünftigen Umsatzes eines Unternehmens stammen von nur 20% der bestehenden Kunden. Das klassische 80-20-Prinzip.
Genau. Und Predictive Analytics hilft, genau diese 20% zu identifizieren, ihr Verhalten zu verstehen und sie mit maßgeschneiderten Angeboten zu halten. Es kann die Kundenerfahrung um bis zu 85% verbessern.
Weil das Unternehmen schon weiß, was ich als nächstes brauche, bevor ich es selbst weiß.
Exakt.
Das klingt alles unglaublich leistungsstark, aber auch wahnsinnig komplex und teuer in der Entwicklung. Wie sollen das denn vor allem kleinere Unternehmen stemmen können? Guter Punkt. Das bringt mich zu unserem letzten großen Themenblock, die Revolution bei der Entwicklung selbst. Wie wird das alles überhaupt gebaut?
Ja, das ist ein entscheidender Punkt. Lange Zeit war App-Entwicklung ein extrem aufwendiger Prozess, der riesige Teams und Budgets erforderte. Das ändert sich gerade radikal.
Wodurch?
Durch sogenannte Low-Code- oder sogar No-Code-Plattformen. Das sind im Grunde visuelle Baukästen.
Wie ein Website-Baukasten, nur für Apps.
Genau. Du kannst Apps per Drag-and-Drop zusammenklicken, ohne tausende Zeilen Code schreiben zu müssen. Das kann die Entwicklungszeit um bis zu 90% verkürzen. Moment, das klingt fast zu gut, um wahr zu sein. Wenn jetzt jeder mit einem Baukasten eine App erstellen kann, führt das nicht zu einer Flut von mittelmäßigen, unsicheren Anwendungen, die die App-Stores überschwemmen?
Die Gefahr besteht absolut. Und man muss auch klar sagen, für hochkomplexe, riesige Anwendungen, die enorme Datenmengen verarbeiten und perfekt skalieren müssen, denk an die App einer Großbank oder einer globalen Logistikfirma, da ist die klassische Entwicklung immer noch der Königsweg. Aber für den Rest?
Aber für viele Standardanwendungen, interne Firmentools oder um schnell eine Idee als Prototyp zu testen, sind diese Plattformen eine Demokratisierung der Technologie. Sie ermöglichen Innovationen, die es sonst nie geben würde.
Und damit all diese datenintensiven Anwendungen, AR, IoT, KI, überhaupt flüssig laufen, braucht es die entsprechende Infrastruktur. Ich nehme an, hier kommt 5G ins Spiel. Ganz genau. 5G ist die Autobahn, die das alles erst ermöglicht. Die ultraschnellen Übertragungsraten und vor allem die extrem geringe Latenz.
Also die Verzögerungszeit?
Richtig. Die sind die Voraussetzung dafür, dass eine AR-Anwendung ohne Ruckeln funktioniert oder dass tausende IoT-Sensoren in einer Fabrik ihre Daten in Echtzeit senden können. Ohne ein stabiles 5G-Netz bleiben viele dieser Trends auf dem Papier nur eine nette Idee.
Okay, wir haben also schnellere Netze und einfachere Entwicklungswerkzeuge, aber wir haben auch immer sensiblere Daten auf unseren Geräten, Finanzen, Gesundheit. Das Thema Sicherheit wird dadurch immer kritischer, oder?
Es ist das wichtigste Thema überhaupt. Und die Bedrohungen, die werden immer raffinierter.
Was heißt das?
Wir reden nicht mehr nur von simplen Viren. Wir reden von Erpressungssoftware, sogenannter Ransomware, und von gezielten Social Engineering-Angriffen, die Nutzer manipulieren.
Also psychologische Tricks, genau. Eine Statistik aus deinen Quellen ist da wirklich alarmierend. 68% der mobilen Bedrohungen für Finanzdienstleister stammen aus Apps, die von außerhalb der offiziellen App-Stores heruntergeladen wurden. Also aus unsicheren Quellen.
Ja, und das erhöht das Malware-Risiko um 200%.
200%? Das ist ein enormes Risiko. Und es könnte durch neue Gesetze ja sogar noch größer werden.
Exakt. Das neue EU-Gesetz über digitale Märkte zwingt Apple ja, alternative App-Stores auf dem iPhone zuzulassen.
Was an sich gut für den Wettbewerb ist.
Richtig. Aber es öffnet auch potenziell neue Einfallstore für Schadsoftware auf einer Plattform, die bisher als sehr sicher galt.
Deshalb sind also Maßnahmen wie Verschlüsselung und biometrische Authentifizierung so wichtig.
Sie sind keine optionalen Extras mehr. Face-ID, Fingerabdruck, Ende-zu-Ende-Verschlüsselung. Das ist die absolute Grundvoraussetzung für das Vertrauen der Nutzer. Ohne Sicherheit bricht dieses ganze Ökosystem zusammen.
Puh, das war eine Menge. Okay, lass uns das für dich mal auf den Punkt bringen. Wenn du dir aus dieser ganzen Analyse nur 3 Dinge merken solltest, was wären die wichtigsten Erkenntnisse?
Für mich ist das Erste ganz klar. Die Nutzererfahrung ist der neue König. Ob KI, AR oder nahtloses Design, alles zielt darauf ab, eine unglaublich persönliche und intuitive Erfahrung zu schaffen. Absolut. Meine wichtigste Erkenntnis wäre, diese erstklassige Erfahrung ist kein Selbstzweck, sondern sie treibt handfestes Geschäft an. Mobile Zahlungssysteme sind der neue Standard und die Daten, die dabei entstehen, sind das Gold des 21. Jahrhunderts.
Wenn man sie intelligent nutzt.
Technologie ist kein Kostenfaktor mehr, sie ist der Kern der Geschäftsstrategie. Und mein dritter Punkt, der das alles zusammenhält. Nichts davon funktioniert ohne Vertrauen.
Sicherheit ist kein Feature, das man am Ende noch irgendwie hinzufügt. Es ist das Fundament, ganz besonders, wenn es ums Geld geht.
Genau.
So ist es. Diese drei Punkte, Erlebnis, Geschäftswert und Sicherheit, das sind die Säulen, auf denen die mobile Zukunft in Deutschland gebaut wird.
Damit schließen wir unsere heutige Analyse ab. Vielen Dank, dass du mit uns in diese Welt der mobilen Trends eingetaucht bist.
Zum Schluss möchte ich dir aber noch einen Gedanken mitgeben. Wir haben heute viel über das Erlebnis für uns Endverbraucher gesprochen. Beim Einkaufen, im Finanzwesen, in der Unterhaltung.
Mhm. Das wirft aber eine spannende Frage auf. Was bedeutet diese Welle der Personalisierung, der AR-Integration und der Datennutzung eigentlich für die Art und Weise, wie Unternehmen miteinander arbeiten? Also im B2B-Bereich.
Genau. Stell dir mal vor, wie eine AR-App einem Techniker bei der Reparatur einer komplexen Maschine hilft, indem sie Anleitungen direkt in sein Sichtfeld einblendet.
Das spart Zeit und verhindert Fehler.
Oder wie eine KI-gestützte App für ein Logistikunternehmen Lieferketten in Echtzeit optimiert, basierend auf prädiktiven Analysen.
Die größten ungenutzten Potenziale, die könnten nicht im Geschäft mit den Endkunden, sondern im B2B-Bereich liegen. Was denkst du darüber?